sein darf. Ich freue mich darüber jedes Mal, auch wenn ich es jedes Mal wieder sage, es ist jedes Mal wieder ehrlich so gemeint. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin zurzeit mit meinen Freunden in Dahlem. Wir gönnen uns ein längeres Wochenende Gemeinschaft mit den Kindern dort vor Ort, Kindern der Freunde. Und wir erleben dort schöne Tage. Und daher war meine Anreise heute auch relativ kurz. Also nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe. Staunen über Gott. Wir haben gestern mit den Freunden zusammengesessen und haben ein bisschen Revue passieren lassen, was wir alles schon als Freunde erlebt haben, mit Gott erlebt haben und haben heute auch schon im Gespräch so das anklingen lassen. Wir leben in einer Zeit, in der es geistlich gesehen immer dunkler wird, aber wir erleben immer wieder die Bewahrung und die Führung Gottes in besonderer Art und Weise. Darüber kann man staunen, dafür kann man dankbar sein. Und dieses Jahr ist noch nicht ganz so alt. Wir sind gerade mal am Ende des zweiten Monats. Und doch habe ich dieses Jahr schon etwas erlebt, was mich wütend gemacht hat, kann man so sagen, ja. In Aufruhr versetzt hat, traurig gemacht hat. Es war so ein emotionaler Mix aus Wut und Enttäuschung und Traurigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben als Kinder Gottes, dass ihr sagt, ich lebe mit Gott und jetzt bin ich schon wieder in die Sünde gefallen. Und das macht einen wütend. Warum kann ich nicht stark bleiben? Und mir ging es in der Art und Weise so, ich will euch nicht aus meinem Nähkästchen erzählen, dafür ist, das, ist es meins. Aber es kamen zwei junge Männer auf mich zu, in diesen ersten zwei Monaten schon, und sagten mir, Jakob, wir müssen mal miteinander reden. Und dann haben sie mir davon erzählt, wie sie Schwierigkeiten haben mit der Internet- und Pornografiesucht. Und ich saß da, habe mir das angehört und habe mich so hilflos gefühlt in dem ersten Moment und so wütend. Da sitzen zwei junge Männer, die haben ein enormes Potenzial für die Jugendarbeit, für die Gemeinde. Und die werden dermaßen ausgebremst. Und sage ich, was kann man da machen? Wir wissen, was wir machen können. Auf die Knie, ins Gebet, in die Seelsorge und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und deshalb Römer Kapitel 6 heute. Das ist mir wieder neu wichtig geworden. Das ist eine Predigt, die ich schon gehalten habe. Das ist eine Predigt an ein Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Aber gerade in diesem Zusammenhang ist es mir einfach neu wichtig geworden und ich wollte euch das wieder mal auch neu wichtig machen, weil das ein Thema ist. Der Römerbrief, wenn man den betrachtet, nennen wir ihn Römerbrief, aber wir können ihn auch einen Brief der Freiheit oder der Brief der Freiheit nennen, den Brief der Freiheit. Denn da ist immer wieder die Rede davon, dass wir frei sind von Schuld, von Strafe der Sünde oder jetzt, wie es hier im Römer Kapitel 6 thematisiert wird, befreit von dieser Macht oder von dieser Fremdherrschaft der Sünde. Die Sünde, und das wissen wir, das habe ich gerade an diesem Beispiel versucht deutlich zu machen, ist eine Realität in unserem Alltag als Kinder Gottes und es ist eine unheimliche Realität. Es ist eine Realität, die uns auch immer wieder Angst macht, mutlos macht, resignieren lässt, die einfach da ist. Es hat mal ein Bruder gesagt, die Sünde in unserem Leben ist eine dämonische Diktatur. Und das ist tatsächlich so. Sie ist da und sie will immer wieder versuchen, uns zu Fall zu bringen. Sünde ist, und das wissen wir, Sünde ist eine Unfreiheit. Es wird zwar vorgegaukelt, wenn du das tun kannst und dir das erlaubst, dann bist du frei. Ja? Aber es ist eine Unfreiheit, eine Knechtschaft oder eben in diesem Bild von Ägypten gesehen und Israel eine Fremdherrschaft. Da ist jemand Fremdes, der eine Idee hat für dich und dein Leben, die nicht gut ist, diese Idee, und der diese Fremdherrschaft ausübt. Johannes 8, Vers 34 sagt uns Jesus Christus, wer Sünde tut, Johannes 8, 34, wer Sünde tut, dem geht's gut und das ist alles in Ordnung, der erlebt seine freien Gefühle und so weiter. Nein, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Oder härter ausgedrückt, wie es eigentlich dort steht, der ist der Sünde Sklave. Ein hartes Wort, aber es ist die Tatsache. Außerdem sagt die Bibel ganz klar, alle haben gesündigt. Keiner, und das beruhigt mich wirklich, ihr Lieben, keiner von euch ist in dem Punkt besser wie ich. Ja? Wir stehen da als Geschwister alle auf einer, als Menschen sowieso, aber als Geschwister auch, als auf einer Ebene. Wir haben alle gesündigt. Und wir waren alle Sklaven der Sünde. Es gibt so einen schönen Merksatz in diesem Zusammenhang, der lautet: Ein Christ ist nicht sündenfrei, aber frei von Sünde. Ein Christ ist nicht sündenfrei, aber frei von Sünde. Und genau diese Tatsache, genau dieses Thema ist Kapitel 6 vom Römerbrief, beschäftigt sich damit. Das Todesurteil über mein Leben, weil ich Sünder bin, stehe ich unter dem Todesurteil, das liegt hinter uns als Kinder Gottes. Wir haben uns für Jesus entschieden, wir haben die Rechtfertigung durch sein Blut erlebt, wir haben den Freispruch erlebt von der Schuld und von der Strafe der Sünde. Und jetzt liegt dieses neue Leben vor uns und wir befinden uns in diesem neuen Leben. Und wir merken, die Sünde ist uns vergeben, aber sie ist immer noch eine Realität in unserem Alltag. Frei von der Macht der Sünde. Das alte Leben war von der Sünde beherrscht. Da war das unumstritten so. Das war der Herrscher in unserem Leben. Und die Frage, die wir uns stellen, wovon soll jetzt unser neues Leben geprägt sein, gekennzeichnet sein? Was ist das, was unser neues Leben ausmacht? 1. Korinther 1, Vers 30. Von Gott gemacht worden. Wir sind von Gott gemacht worden. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und wenn man den Römerbrief aufteilt, ist das genau diese Einteilung. Man könnte nehmen die ersten fünf Kapitel, Römer 1 bis Kapitel 5 am Ende. Da ist die Rede davon, Jesus Christus ist meine oder ist unsere Gerechtigkeit und ist meine Erlösung. Das sind die ersten fünf Kapitel, die das beschreiben. Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit und meine Erlösung. Und ab Kapitel 6, das, was wir jetzt in der Lesung gehört haben, bis einschließlich Kapitel 8, da ist die Rede davon, Jesus Christus ist unsere Heiligkeit und unsere Heiligung. Da geht es eben um diese Befreiung von der Macht der Sünde. Man könnte auch sagen, Römer 1, Kapitel 1 bis 5, der Sieg über die Schuld. Der Sieg über die Schuld und über die Strafe der Sünde. Jesus hat gesiegt am Kreuz, darum ist uns die Sünde vergeben, darum ist uns die Schuld erlassen und wir müssen keine Strafe erleiden. Sieg über die Schuld und Strafe der Sünde. Und dann die Kapitel 6 bis 8 ist die Überwindung der Macht der Sünde und der Gegenwart der Sünde. Da ist die Rede davon. Für dieses neue Leben in Christus ist der Sieg über die Strafe und über die Schuld der Sünde eine Voraussetzung. Wenn du dich nicht für Jesus Christus entschieden hast, bist du auch nicht in der Lage, das zu leben, die Befreiung von der Macht der Sünde. Also die Überwindung der Macht der Sünde ist dann wiederum nicht Voraussetzung, sondern ist Inhalt unseres neuen Lebens. Das dürfen wir gestalten. Und wir dürfen das erleben, dass wir befreit werden von dieser Macht der Sünde, die einfach noch da ist. Wie gesagt, es kann einen enttäuschen, es kann einen traurig machen, wütend machen, wenn man sowas erlebt. Und ich habe das in den letzten zwei Monaten so vor Augen mit diesen zwei jungen Männern, wo ich denke, was für ein Potenzial. Ja? Und das wird dermaßen ausgebremst. Und wir kennen das doch auch bei uns. Wie unfrei werden wir in unserer Art und Weise, wenn wir gerade damit beschäftigt sind, mit unseren Fehlern, mit unseren Sünden, mit unserem Versagen. Dann beschäftigen wir uns damit. Und das nimmt Zeit, das nimmt Kapazität an Energie. Und wir haben immer weniger Kraft und Energie zum Beispiel für den Dienst in der Gemeinde. Ich habe heute im Gespräch mitbekommen, dass ihr jetzt hier eine blühende Jugendarbeit habt. Ja? Dass es immer mehr wird, dass es größer wird. Und das begeistert mich. Ich bin einfach klasse. Ja? Gut, mein Herz brennt sowieso für die Jugendarbeit, obwohl ich in der Seniorenarbeit arbeite. Aber brennen tue ich dann auch für die Jugendlichen, ja. Das begeistert mich, wenn das funktioniert, wenn das vorangeht. Das ist gewaltig, das ist schön. Lasst uns da nicht vom Teufel ausbremsen. Also, der Sieg über Schuld und Strafe, das ist Voraussetzung, das ist klar. Aber die Überwindung der Macht der Sünde, das ist der Inhalt unseres neuen Lebens. Im Hinblick auf das Thema Heiligkeit und Heiligung in unserem Alltag müssen wir uns so einen Satz, einen Grundsatz einprägen. Das wäre gut. nämlich den Unterschied zwischen der Stellung, die ich habe, und dem Zustand, in dem ich lebe. Der Stellung nach sind wir alle heilig vor Gott durch das Blut Jesu Christi. Wir sind seine Kinder, wir sind heilig, so stehen wir vor Gott. Er sieht uns, Gott der Vater sieht uns in Jesus Christus rein, makellos, vollkommen. Dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Ja. Dem Zustand nach, wenn man auf mich schaut, auf mein Leben, wenn man auf euch schaut, auf euer Leben, auf den Zustand, dem Zustand nach braucht man noch einiges an Veränderung. Das ist ein beständiger Prozess. Man könnte das mit so einem schwachen Bild aus unserem Alltag versuchen zu erklären, indem man sagt, denken wir an einen Säugling. Keiner von uns würde hingehen und sagen, das ist ein Säugling, das ist kein Mensch, das ist ein Säugling. Nein, nein, alle sagen, ja, es ist ein Säugling, aber es ist auch 100% was? Ein menschliches Wesen. Und das schreibt hoffentlich jeder. So. Aber was kann dieses menschliche Wesen alles noch nicht? Es kann nicht alleine essen. Es kann nicht sprechen. Es kann nicht laufen. Es kann nicht. All die Dinge, die es nicht kann. Eine lange Liste. Aber es entwickelt sich. Es wächst. Und das ist genau das, womit man so sagen kann, also der Stellung nach ist es ein Mensch. Dem Zustand nach wächst es da erstmal richtig hinein noch. So sind wir auch als Kinder, ja, Kinder Gottes. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes in Jesus Christus haben wir wann erhalten? Am Tag unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Da sind wir Kinder Gottes geworden. Punkt. Und da kann der Teufel so lange dran rütteln, wie er will. Wir sind die Kinder unseres lebendigen Herrn und Heiland durch das Blut Jesu Christi. Das bleibt so. Ja? Und daraus ergibt sich aber dann die Aufgabe zur Heiligung, die Aufgabe zur Nachfolge, die Aufgabe dazu, immer wieder sich hinzustellen und zu sagen, die Macht, die die Sünde hat, da kann ich Nein sagen zu. Wir leben eben nicht, und das ist ganz wichtig, wir leben eben nicht ein Leben der Heiligung, um heilig zu werden. Sondern wir sind heilig. Wir sind heilig. Und darum, deshalb leben wir in der Heiligung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir leben nicht ein Leben der Heiligung, um heilig zu werden. Das ist Werksgerechtigkeit. Ich muss so viel tun wie möglich, damit ich heilig werde und vor Gott stehen kann. Und er sagt, alles in Ordnung, du darfst in die Ewigkeit. So funktioniert das nicht. Weil Gott mir vergeben hat und ich heilig bin durch das Blut Jesu Christi. Darum möchte ich aus Dankbarkeit und Hingabe für ihn leben, in der Heiligkeit, in der Heiligung. Wir sind von der Schuld und der Strafe der Sünde freigesprochen worden. Aber wir sind nicht frei, bis zum letzten Tag unseres Lebens sind wir nicht frei von der Gegenwart der Sünde. Das muss uns bewusst sein. Und was ich vorhin sagte, wenn wir in unsere Umgebung schauen, in die Gesellschaft hineinschauen, in die Entwicklung, die die Gesellschaft so nimmt, wo man sagt, als Kinder Gottes, man schüttelt nur den Kopf und sagt, wie kann das sein? Warum entwickelt sich das so katastrophal in den verschiedensten Bereichen? Ein moralischer Verfall, ethischer Verfall und andere, viele andere Dinge. Und man sagt, gottloser von Tag zu Tag. Die Sünde ist sowohl in unserem Alltag, als auch um uns herum, auf den Arbeitsplätzen, in unserer Gemeinde, wenn wir hier sitzen, um uns herum ist Sünde. In unserem Alltag, in unserem Leben ist Sünde. Sie ist gegenwärtig. Was sollen wir tun? Und dann ist eben diese Frage, genau hier, was sollen wir nun sagen oder was sollen wir tun? Römer 6, Vers 1. Und dann ist hier so ein Vorschlag, sollen wir in der Sünde bleiben und darin verharren? Und einfach sagen, wir bleiben in der Sünde und umso mehr wir sündigen, umso größer ist ja die Gnade Gottes. Nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung des Problems ist eben nicht einfach weiter zu sündigen, sondern etwas dagegen zu machen. Es geht eben darum, etwas zu verstehen, zu begreifen, zu verinnerlichen. Und damit fängt es in unserem Leben als Kinder Gottes immer wieder an. Wir müssen etwas begreifen. Wir müssen begreifen, dass wir von dieser Macht der Sünde befreit worden sind. Wir glauben ja immer wieder, dass dieses Thema befreit von der Schuld und der Strafe der Sünde, das glauben wir ja, das bekennen wir. Aber wie sieht es aus mit diesem Begreifen und Verstehen, ich bin wirklich befreit von dieser Macht der Sünde? Sie ist noch da. Die ist da, die Sünde. Sie ist gegenwärtig. Aber sie hat ihre Herrschaft über uns verloren. Und um diese Wahrheit zu verdeutlichen, verfolgt Paulus eben in Römer 6 drei Hauptgedanken. Hat er so drei Gedanken, die er da aufmacht. Er sagt in den ersten 10 Versen, ihr lieben Leute, frei von der Macht der Sünde. Das müsst ihr wissen. Damit müsst ihr euch beschäftigen. Das müsst ihr. Und dann führt er zum Beispiel zwei Stichpunkte auf und sagt, zwei entscheidende Stichpunkte. Er nennt sehr oft das Wort Sünde in diesem Kapitel, nämlich 15 Mal kommt das bei mir in der Übersetzung vor. 15 Mal kommt das Wort Sünde vor. Und er nennt das Wort mit Christus, mit Jesus. Und das sind die entscheidenden Größen in unserem Alltagsleben. Ja? Also, wie kann man als Christ die Sünde überwinden? Da sagt er, die Sünde ist da, er erwähnt sie immer 15 Mal und sagt, wie kann man sie überwinden? Mit Christus. Zum Beispiel, Vers 4, wir sind mit ihm begraben. Vers 5, wir sind mit ihm verwachsen in seinen Tod. Vers 6, unser alter Mensch ist mit ihm, also mit Christus, gekreuzigt. Vers 8, mit ihm gestorben und Vers 9, mit ihm werden wir leben. Und das müssen wir wissen. Es geht einfach hier in diesem ersten Punkt darum, das müsst ihr euch vor Augen halten. Die Sünde ist da, 15 Mal, wie gesagt, allein das Wort hier in diesem Abschnitt. Und dann wollt ihr es überwinden, ihr könnt das überwinden mit Christus. Das sind diese zwei Stichworte, die er erstmal setzt und sagt, das müsst ihr wissen. Außerdem müsst ihr zwei Grundgesetze euch vor Augen führen und sie lernen oder verinnerlichen. Es gibt im ganzen Neuen Testament diese zwei Grundgesetze, diese zwei Fakten, und die gilt es zu glauben und die gilt es zu beherzigen, die gilt es zu wissen. Das muss man sich vor Augen führen. Die erste Tatsache ist, uns allen bekannt, Jesus Christus wurde gekreuzigt, er ist gestorben und er ist begraben und er ist auferstanden. So, diese Tatsache predigen wir so oft. Diese Tatsache ist zentrales Thema unserer Predigten, unseres Lebens als Kinder Gottes. Und die zweite Tatsache ist die, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt worden. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm begraben und ich bin mit ihm auch auferstanden zum Leben. Ja. Und warum glauben wir, das ist jetzt so die Frage, mit der wir uns ein bisschen beschäftigen müssen, warum glauben wir an diese beiden Tatsachen nur im Hinblick auf die Befreiung von der Schuld und der Strafe der Sünde? Warum begreifen wir nicht und halten uns das auch nicht vor Augen? Dasselbe gilt auch für die Befreiung von der Macht der Sünde, die jetzt gegenwärtig da ist. Dasselbe gilt damit. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja? Ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Das gilt auch für die Macht der Sünde. Er ist unser Stellvertreter, so wie einst Adam. Also wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Über die Nachkommen Adams, sagt die Bibel, in Kapitel 5, das Kapitel vorher geht es um diese Thematik, herrscht Sünde und herrscht der Tod. Über die Nachkommen Adams herrscht die Sünde und der Tod. Verzeihung. Über die Nachfolger Jesus Christus, sagt uns das 6. Kapitel, da herrscht Gerechtigkeit und da herrscht Leben, weil ihr befreit seid von Schuld, Strafe, aber auch von der Macht der Sünde. Die Kapitel Römer 3 bis 5 und das Kapitel 6 könnte man auch sehr schön gegenüberstellen, indem man die folgendermaßen überschreibt. Römer 3 bis 5, wir haben durch Jesus Christus Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, Römer 3 bis 5, es ist etwas für uns geschehen, für mich passiert. Und dann nehmen wir Römer 6, Befreiung von der Macht der Sünde. Da ist dann die Überschrift, wir sind mit Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Und da müsste man nicht hinschreiben, es ist etwas für uns geschehen, sondern es ist etwas mit uns geschehen. Wir sind verändert. Römer 6, Vers 2 sagt das, wir sind der Sünde gestorben. Und es wird sehr deutlich in diesem Beispiel gezeigt, in dem Beispiel der Taufe. Das ist eine Wahrheit, die an diesem Beispiel deutlich gemacht wird. Eigentlich ist die Taufe nichts anderes wie was? Eine Beerdigungsfeier. Die Taufe ist nichts anderes wie eine Beerdigungsfeier. eine sehr fröhliche Beerdigungsfeier. Und wenn wir in andere Kulturen hineingehen und sehen, wie Christen Beerdigungen feiern, merken wir, dass wir da in unserer Kultur vielleicht noch ein bisschen einen Nachholbedarf haben, weil sie feiern das sehr fröhlich. Weil sie wissen, da ist jemand, der geht in die Ewigkeit, ins ewige Leben. Der Bibelschulgründer aus Bergerfeld auf meiner Bibelschule hat zu seiner Lebzeit festgehalten und sagt, ihr Lieben, an deine Kinder, wenn ich einstmal zum Herrn gehe, ich will von euch, und wehe ihr wagt es, keine Todesanzeige der Zeitung sehen. Wehe ihr wagt es, eine Todesanzeige aufzugeben. Ihr gebt die Anzeige auf und da steht ganz groß drauf, und zwar in Gold umrahmt, diese Anzeige, Lebensanzeige. Ich will von euch keine Todesanzeige. Und da hat er richtig drauf gepocht. Und ich war gespannt. Der war nun schon älter, der Bruder. Ich hatte gehofft, wenn alles den normalen Gang geht, wird er vor mir heimgehen. Es ist auch so geschehen. Und dann sage ich, jetzt bin ich gespannt. Was werden die Kinder machen? Und ich habe diese Zeitung dann aufgeschlagen, habe gesehen, Friedrich Vogel, verstorben, also geboren, gestorben, goldener Rahmen und oben drüber steht Lebensanzeige. Ich dachte, ja, so muss das sein. Ja, es ist herrlich. Taufe, dieses Anschauungsbeispiel der Taufe, wir sind für die Sünde gestorben, ist ein tolles Bild dafür. Ist eigentlich eine Beerdigungsfeier und ein Geburtstag zugleich. Darum ist es eine fröhliche Sache. Jede Beerdigung ist ein öffentlicher Akt. Jede Beerdigung ist ein öffentlicher Akt, der den Tod eines Menschen dokumentiert. Hier ist jemand gestorben und jetzt werden wir endgültig Abschied nehmen. Das ist so im Allgemeinen, was man so sagen kann über eine Beerdigungsfeier. Und genauso ist jede Glaubenstaufe eine Kundgebung des Todes. Bei meiner Taufe habe ich öffentlich bekannt, vor allen Zeugen, die da waren, der alte Jakob ist gestorben, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Das habe ich da bekannt. Geschehen ist das vorher bei meiner Entscheidung für Christus. Ja, das zeige ich dort. In diesem Bild, untertauchen ins Wasser bedeutet gestorben zu sein, begraben zu werden, aber nicht um im Grab zu bleiben. Denn das Aussteigen aus dem Wasser symbolisiert, lebendig gemacht, um für Gott zu leben, und zwar befreit von dieser Macht der Sünde. Es ist eine Auferstehung hinein in ein neues Leben, ein neues Leben als Kind Gottes. Ihr merkt, ich sage euch heute mal wieder, nichts Neues. Seid ihr enttäuscht? Es gibt nichts Neues. Aber es ist so wichtig, ich habe das für mich gemerkt, es ist so wichtig, diese Themen immer mal wieder hochzuholen und aufs Programm zu legen und sich damit zu beschäftigen, weil wir, ich hoffe nicht nur ich alleine, so vergesslich sind in diesen Dingen. Weil unser Alltag uns überrollt. Wir manchmal dann mutlos und wütend werden über unser Versagen und nicht begreifen, was für eine Kraft wir zur Verfügung haben. Wir können Nein sagen. Wir sind befreit von dieser Macht der Sünde. Die körperliche Auferstehung besteht uns noch oder liegt noch vor uns, das kommt noch, aber dieses Bild in der Taufe ist so eine sittliche, eine geistliche, ein Symbol der Auferstehung zum neuen Leben hin. Ja? Also die Taufe ist demnach ein sehr verständlicher, ein sehr anschaulicher Vorgang für eine geistliche Wahrheit, die uns immer wieder vor Augen geführt werden sollte. In der Taufe habe ich damals, das habe ich auch so gesehen, öffentlich vor den Zeugen einen Bruch gemacht mit meinem alten Leben, habe gesagt, das ist begraben, weg, vergessen, es ist das Alte gewesen. Und gleichzeitig habe ich bezeugt, das haben wir alle bezeugt, die wir die Taufe erlebt haben, dass wir nun völlig für Gott leben möchten. Und dieses kleine Wort möchten macht mich manchmal traurig, weil es einfach gleichzeitig auch sagt, aus meiner eigenen Kraft heraus kann ich es nicht. Es ist eine Absichterklärung, das heißt gleichzeitig, es wird auch immer wieder mal Zeiten geben, wo ich es nicht tun werde, nicht schaffen werde und so weiter. Aber ich gehe diesen Weg. Zusammenfassend könnte man festhalten, hier in diesem Abschnitt, dass wir von vier Säulen reden. Von vier Säulen, die uns diese Freiheit von der Macht der Sünde deutlich machen. Also die erste Säule wäre in Kapitel 6, Vers 5 zu finden. Wir sind mit ihm, Christus, verwachsen im Tod und in der Auferstehung. Also wir sind dort eins. Wir sind auch auferstanden zum neuen Leben. Kapitel 6, Vers 6 wäre die zweite Säule. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt worden. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder auch mal wieder erneut vor Augen führen. Mit dem alten Menschen ist unsere alte Natur, unsere alte verdorbene, sündige Natur gemeint. Sie ist mit diesem Herrn Jesus ans Kreuz genagelt worden. Und was ist ein Gekreuzigter? Ein Gekreuzigter ist regelrecht hilflos, ohnmächtig, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Macht. Er ist dort festgenagelt. Und meine alte Natur ist dort am Kreuz festgenagelt. Sie ist ohnmächtig, sie ist machtlos. Und es gibt so ein, das hat ein Bruder mal erzählt, so ein Fantasiebild, das man dann malen könnte und könnte sagen, da hängt diese alte, gekreuzigte Natur an diesem Kreuz, hat keine Macht über mich, aber was macht sie? Sie ruft nach mir, sie lockt mich, sie überredet mich, sie fordert mich heraus. Und was mache ich in meiner Naivität und Schwachheit? Ich reagiere. Ich muss das gar nicht. Ein Gekreuzigter ist ohnmächtig, kann keinen Widerstand leisten, er ist unwirksam. Die dritte Säule, Kapitel 6, Vers 6, dadurch ist der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Unser Leib ist nicht getötet worden. Unser Leib ist nicht zerstört worden. Aber diese alte Schaltzentrale unseres Leibes, diese, wo es um die Macht der Sünde geht, die ist unwirksam gemacht worden. Bisher hatte diese alte Art Macht. Sie hatte das Sagen. Wir mussten auf diese sündige Natur hören und wir mussten ihre Befehle ausführen. Wir konnten nicht Nein sagen. Wir waren, man könnte sagen, im juristischen Sinne gar nicht bevollmächtigt dazu. Wir mussten gehorsam sein der Sünde. Jetzt hat die Sünde die Befehlsgewalt verloren. Und die vierte Säule, wer gestorben ist, im siebten Vers, wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen. Einem Toten kann man keine Befehle erteilen. Es geht nicht. Einem toten, alten Leben, altem, vergangenen Leben kannst du keine Befehle erteilen. Wir sind tot für die Sünde. Wir sind tot für den alten Adam. Jeder Gläubige ist rechtsgültig für tot erklärt worden. Er existiert nicht mehr. Wir haben jetzt die Freiheit, wir können dastehen und sagen, als Kinder Gottes, da kommt die Sünde, da kommt dieses Rufen von diesem alten Leben. Wir können sagen, nein. Und das ist das, was wir, dieses Wissen ist das, was wir uns vor Augen halten müssen. Darum, Paulus in den ersten 10 Versen vom 6. Kapitel sagt, das müsst ihr wissen. Und dann kommen wir zu dem Vers Nummer 11. Wenn wir etwas wissen, ist es wichtig, dass wir das auch glauben. Deshalb frei von der Macht der Sünde, das müsst ihr wissen. Aber ihr müsst das auch glauben, sagt der 11. Vers. Lesen wir den 11. Vers. Ich lese euch nochmal vor. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Das müsst ihr annehmen im Glauben. Er hat uns sehr ausführlich diese Tatsachen vor Augen geführt in den ersten 10 Versen. Es geht um diese geistliche Gesetzmäßigkeit. Und es gibt eben in unserer Welt Naturgesetze und es gibt geistliche Gesetze. Denken wir an die physikalischen Gesetze. Die kann man nicht alle, also ich zumindest kann sie nicht alle erklären, aber sie stehen als Tatsache fest. Die Schwerkraft bewirkt, dass wir jetzt hier stehen oder sitzen und dass das funktioniert. Ja? So, hat man mir erklärt, das wäre die Schwerkraft. Manche wissen es vielleicht besser. So. Aber diese Gesetze, die Naturgesetze funktionieren. Sie sind da. Sie stehen als Tatsache fest. Und unabhängig davon, ob wir sie kennen, anerkennen und anwenden oder eben auch nicht, sie sind da, sie funktionieren. Und ähnlich ist es mit geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Sie bestehen. Und er hat sie uns in den ersten 10 Versen erklärt. Ihr seid frei von der Macht der Sünde. Das ist Tatsache. Das ist juristisch festgehalten, was ich alles gerade erklärt habe. Ja? Und jetzt habe ich sie kennengelernt. Und jetzt muss ich sie auch als Gesetz anerkennen. Ich muss das glauben. Das Kennenlernen haben wir gemacht. Und jetzt geht es um dieses Anerkennen, um dieses im Glauben annehmen. Und anerkennen heißt nichts anderes, damit rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass etwas der Wahrheit entspricht und in unserem Leben eine Auswirkung hat. Der 11. Vers sagt das so deutlich: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Anerkennt das. Glaubt das. Haltet euch selbst dafür. Die Tatsache besteht. Aber lasst das in eurem Glauben auch zur Wirklichkeit werden. Und dann kommen die Verse 12 bis 23. Jetzt heißt es, ihr habt es wissen, ihr müsst es glauben und im Glauben annehmen, anerkennen. Und jetzt dürft ihr es ausleben, weil ihr es könnt. Nur die bekannten Gesetzmäßigkeiten, die wir anerkannt haben und die wir anerkennen und anwenden, die können auch unser Leben verändern. Und wir wollen und wir sehnen uns nach Veränderungen in unserem Leben, nach einem beständigen Wachstum, wie das jemand so schön sagte, verändert in sein Ebenbild hinein. Gott, Christus, immer ähnlicher werden von Tag zu Tag. Das ist unser Wunsch. Das wollen wir. Dafür müssen wir diese Gesetzmäßigkeiten erstmal kennen, sie anerkennen und dann können wir sie anwenden. Und das verändert unseren Alltag, das verändert unser Leben. Nur wenn ich das Prinzip, in der Pflege ist es oft wichtig, nicht nur, aber auch, das Prinzip zum Beispiel der Hebelkraft kenne. Nur wenn ich es kenne, wenn ich es anerkenne als eine physikalische Gesetzmäßigkeit und sage, klar, es funktioniert, ich anerkenne das. Und wenn ich es dann auch anwende, dann erleichtert es mir die Arbeit. Wenn ich nur sage, ja, ich weiß, okay, Gesetzmäßigkeit, Hebelkraft habe ich von gehört und bleib dabei stehen bei diesem Wissen, dann bringt das mir nichts. Dann werde ich 50 und mein Rücken ist kaputt, weil ich in der Pflege alles falsch gemacht habe. Und die Menschen anstatt mit Tricks und Kniffen bewegt habe, immer nur aus der eigenen Kraft, ja, so, aus dem eigenen. Und genauso ist es im Geistlichen. Wenn wir immer nur aus der eigenen Kraft heraus etwas tun wollen, irgendwann kriegen wir einen krummen Rücken, tut die Bandscheibe weh und die Knie versagen. Das ist ein simples Bild und es hat Schwächen, ich weiß, aber das ist das, was in unserem Alltag als Kinder Gottes passiert. Und darum ruft uns auch Paulus auf und sagt, ihr müsst das Wissen haben darüber, ihr müsst das kennen. Diese Gesetzmäßigkeit. Ihr müsst sie anerkennen, sprich Glauben in eurem Leben anerkennen und hineinnehmen. Und dann könnt ihr sie auch anwenden. Nur wenn wir die Tatsachen kennen, ihnen gegenüber die richtige innere Haltung einnehmen, so könnte man es auch sagen, dann kann das unser Leben verändern. Und unser Leben wird Veränderung erfahren, weil Gott uns Wachstum und Veränderung schenken möchte. Es ist ja nicht so, dass wir das aus uns heraus tun. Paulus gibt also klare Anweisungen für uns Gläubige, die wir die oben vorhin erwähnten Tatsachen begriffen und anerkannt haben. Er sagt uns in diesen Versen 12 bis 23, die Sünde soll nicht länger in euch herrschen. Er sagt uns, wir sollen unsere Glieder nicht länger der Sünde zu der Ausführung der Sünde überlassen. Er sagt uns, wir sollen uns Gott hingeben. Er sagt uns, wir sollen unsere Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung stellen. Und dann stehen wir da und sagen, das müssen wir jetzt alles wieder selber tun? Nein. Diese Aufforderungen stehen nicht da, um dadurch von der Macht der Sünde frei zu werden. Hier geht es wieder um die richtige Reihenfolge. Diese Aufforderungen stehen nicht da und sind so ein Wundermittel, wenn du das tust, dann bist du frei von der Macht der Sünde. Nein. Sondern weil wir von der Macht der Sünde frei sind, weil wir von der Macht der Sünde frei gemacht worden sind durch Christus, darum können wir gehorchen und können das alles tun. Wir können darstellen, können sagen, ich will nicht, dass die Sünde länger über mich herrscht. Ich will Nein sagen. Ich will meinen Körper nicht der Sünde zur Ausführung überlassen. Ich will mich Gott ganz hingeben. Das kann ich tun, das kannst du tun, weil du frei bist von der Macht der Sünde. Ich hoffe, dass das etwas ist, dass ich euch ein bisschen mitnehmen konnte in die Gedanken meiner letzten 2 Monate, die mich beschäftigt haben, die mich wütend gemacht haben am Anfang und die mich nachher unwahrscheinlich, um in dem Lied zu bleiben, zum Staunen gebracht haben, weil Gott schon alles getan hat und ich frei bin von der Schuld, von der Strafe und vor allen Dingen von der Macht der Sünde. Wovon wir bis unserem letzten Tag nicht frei sein werden, ist von der Gegenwart der Sünde. Aber genau dieser Kampf, den wir führen, ist ein Kampf, der nicht verloren ist, der nicht sinnlos ist, sondern der uns weiterbringt. Weil Gott an unserer Seite steht und uns sagt, ihr Lieben, ihr seid frei von der Macht der Sünde, darum könnt ihr all die Dinge, die dann genannt worden sind. Und so stehen wir als Gemeinde und als Kinder Gottes da, wenn wir diesen Weg gehen, mit all unseren Schwächen, mit all unserem Versagen und wieder aufstehen und weitergehen, stehen wir als Zeugnis da und ehren seinen Namen durch unseren Alltag, durch unser Leben, werden ein Zeugnis nach außen hin, die Menschen sehen das, die Jugendarbeit wächst, die Seniorenarbeit wächst vielleicht auch, ja, das Ganze hat eine Auswirkung nach außen hin und wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Und darum geht es. Und das ist etwas, was dazu beiträgt. Darum, lasst euch ermutigen, das zu verinnerlichen. Ihr seid frei von der Macht der Sünde. Und, Entschuldigung, ich nehme mich mit ein, wir sind frei von der Macht der Sünde. Und wir können diesen Weg gehen, das nach außen ausleben und so ein Zeugnis sein. Amen. Ich fände es gut, wenn wir einfach jetzt uns noch Zeit nehmen, wenn ich darf, zum Gebet. Wir stehen auf dazu und geben Gott die Ehre.